Ja, hallo und herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge vom Schneller werden Podcast. Und heute möchte ich damit anfangen, dass ich etwas berichten muss. Also, in den letzten Wochen habt ihr es ja mitbekommen, ich konnte nicht mehr so wirklich laufen aufgrund meiner Achillessehnen bzw. Ansatzbeschwerden. Und ehrlicherweise habe ich damit schon ein ganzes Jahr irgendwie zu tun. Und das war immer so, Reiz war extrem da, hat mich gestört, konnte nicht laufen, habe dann pausiert. Habe dann alle möglichen Dinge gemacht, wie exzentrisches Krafttraining, schonen, kühlen, Wärmetherapie, also alle so konservative Maßnahmen. Und es ist immer wieder besser geworden. Eigentlich immer bis zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, eigentlich ist es jetzt wieder okay. Also eine Schmerzskala von 1 bis 10 war ich dann nachher so bei 3 oder so wieder, wo ich gesagt habe, ja, 3 ist schon in Ordnung, damit kannst du wieder laufen. Dann habe ich wieder ein paar Einheiten gemacht, habe dann gemerkt, ja, es blieb so bei 3, dann irgendwann war es wieder 4. Und dann kam wieder der nächste Wettkampf, Hyrox-Wettkampf im letzten Jahr. Und nach dem Wettkampf wieder, nachdem ich dann nach Hause gefahren bin, lange wieder im Auto gesessen habe, wieder völlige Fersenschmerzen, konnte wieder gar nichts machen. Ja, gefühlt Schmerz 12 von 10 wieder, ja, nach einem Wettkampf. Und ja, was musste ich wieder machen? Wieder pausieren. Und das hat sich jetzt die ganze Zeit hin und, also die ganze Zeit gezogen. Und jetzt war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das geht jetzt so nicht. Die Schmerzen waren jetzt wieder zu groß nach dem letzten Wettkampf in Köln auf der FIBO beim Hyrox und bin seitdem auch nicht mehr gelaufen. Wir haben jetzt ja Mitte Juni und seit April mache ich schon keinen Laufmeter mehr. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr mal lange raus gewesen seid und ihr nicht laufen konntet, und wenn Laufen ein Teilelement ist oder wenn ihr euer ganzes Leben lang gelaufen seid, so wie ich, dann bricht da extrem viel weg. Ja, man hat gar keinen richtigen Ausgleich mehr. Na klar, habe ich irgendwie alles als Alternative gemacht. Also Radfahren, Skiergometer, alles das, was ging, habe ich natürlich gemacht. Aber es ist dann immer noch mal eine komplett andere Bewegung als ja das klassische Laufen. Und das habe ich erst an so an meinem mentalen Zustand gemerkt, ja, dass da irgendwie ja so mentale Themen, die so angefallen sind, einfach nicht so gut verarbeitet werden konnten. Nachts dann auch nicht so gut geschlafen, kürzer geschlafen. Ne? Das ist ja das, wo man auch Emotionen verarbeiten kann. Und dann ist das wie so ein Hamsterrad, in dem man sich irgendwie dreht und so ein Teufelskreis. Und dann kommt man irgendwie so in so eine Abwärtsspirale. Ja, und mir fehlt das einfach extrem. Ja, und man fühlt sich dann auch unwohl, so dass ich dann gesagt habe, so geht's nicht mehr weiter. Ich muss jetzt doch mal ins MRT. Ja, dann hatte ich jetzt ein MRT und ich sag mal so, Diagnose, ich kann mal so ein bisschen erzählen, was es ist. Also, als erstes ist das MRT jetzt vielleicht, ja, gar nicht so ganz dramatisch, wo man sagt, oh mein Gott, kein Wunder, dass du nicht mehr laufen kannst, weil etwas Größeres irgendwie da jetzt vorgefallen ist. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, dass die Achillessehne bei mir im Ansatzbereich am Fersenbein entzündet ist, beziehungsweise gereizt, ja. Und die Sehne zeigt auch so eine, ja, so ein bisschen, ja, Wasser im Gewebe, ne, also leichte Wassereinlagerungen. Und im Prinzip ist das umgangssprachlich, sagt man auch immer so eine Achillessehnen-Tendinopathie. Ja, so ist der Fachbegriff dafür. Was habe ich außerdem sonst noch? Das ist im Prinzip so eine leichte Reizung des Fersenbeins, ja, also hinten der Knochen. Und ja, das Fersenbein reagiert halt eben auf, ja, auf den Zug der reizten Sehne letztendlich, ja. Und diese Knochenreizung ist genau an diesem Übergangsbereich. Deswegen ist das so eine eklige Stelle, ja. Jeder Millimeter, wo sich dein Fuß bewegt, wo ich zu sehr in diese Bergaufposition komme, zieht das halt extrem hinten. Und man kann eigentlich, ja, hat man Angst, irgendwie loszulaufen, weil man genau weiß, ah, dieser Schmerz kommt jetzt letztendlich wieder zurück. Und was kommt auch noch hinzu? Quasi zwischen dem Knochen und der Achillessehne hat man natürlich auch einen Schleimbeutel, der letztendlich das so ein bisschen abpuffert. Und auch dieser Schleimbeutel, der hat eine leichte Entzündung. Was man zudem auch noch festgestellt hat, aber das ist bei, ich sag mal, so langen Achillessehnenbeschwerden oder auch tendenziell bei dem Laufpensum, was ich schon seit Ewigkeiten mache, wenn man sein halbes Leben lang läuft. Ja, gibt's auch so eine 2 mm Fibrose, das ist im Prinzip so kleines Narben beziehungsweise Gewebe. So, und das entsteht letztendlich, so ein Reiz, so ein Entzündungsreiz in der Achillessehne oder generell in der Sehne über einen längeren Zeitraum stattfindet. Und wenn das ein Jahr einen so begleitet, dann sieht man das. 2 Millimeter ist jetzt sehr klein. Und als letzten Punkt, habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen, ist diese Haglundferse. Das heißt, dieser knöchernde Vorsprung hinten an der Ferse. Und der ist aber in Anführungszeichen nur gering. Also der ist da, aber nur minimal. So, es ist kein Riss gefunden worden. Es war keine Teilruptur dabei. Es gibt keine schweren Verkalkungen. Es gibt keine großen Schleimbeutelentzündungen. Die Haglundferse ist auch jetzt nicht extrem ausgeprägt. Ja? Und es gibt auch keine sonstigen Schäden. Die Achillessehne an sich sieht richtig gut aus. Also, Fakt ist, super. Es ist überhaupt nichts Dramatisches in Anführungszeichen, aber es ist ein langwieriger Prozess, was man jetzt irgendwie tun kann. Ja, und der nächste Schritt ist jetzt in diesem Fall einfach mal nochmal einen neuen Reiz setzen, indem ich Stoßwellentherapie mache. Ja, um einfach dieses Gewebe einfach nochmal, ja, zu einem neuen Heilungsprozess anzustoßen. Ja, wenn das Gewebe irgendwie eingeschlafen ist und so permanent diese Spannung da ist und dieses Gefühl von Schmerz, muss da einfach nochmal irgendwie ein neuer Reiz gesetzt werden. Und das kann man in der Regel ganz gut mit so einer Stoßwellentherapie. Ja, das war ich euch noch schuldig, darüber zu erzählen. Ich werde euch auch die nächsten Wochen dann einfach so ein bisschen mitnehmen, wie die Reise so aussieht, wie mein Genesungsprozess aussieht, damit ich dann endlich wieder laufen kann. Ja, das fehlt einfach so extrem. Und noch nicht mal, ich sag mal, eine gute Trainingssteuerung. Ja, also da bin ich noch weit von entfernt, wieder Intervalle zu laufen oder andere Dinge zu tun oder wieder irgendwelche Sprünge zu machen. Ja, mein Wunsch ist jetzt erstmal, das wieder in den Griff zu bekommen, fit zu werden, um dann einfach mal wieder die ersten Meter laufen zu können. Ja, ob es 2 Minuten sind, 3 Minuten, ganz egal. Hauptsache mal wieder einen ganz normalen Laufschritt. Genau, und dabei nehme ich euch mit. Ich teile das Ganze ja immer auch ein bisschen auf Instagram. Da könnt ihr einfach nochmal so ein bisschen mit reinschauen. Über was sprechen wir heute? Wir sind ja mitten in der Halbmarathon-Vorbereitung. Kommende Woche übrigens wieder eine ruhige Woche. Haben jetzt wieder 3 Wochen gut trainiert. Nächste Woche also wieder nur 3-mal langsame Läufe, also 2 relativ überschaubare mit 1 Stunde und einen wieder etwas längeren Lauf. Aber um was geht es in dieser heutigen Folge nochmal? Und zwar geht es heute nochmal tatsächlich um die Atmung. Ich nenne die Folge Atme dich schneller, wie Nasenatmung, CO2 und Buteyko deine Laufleistung verändern können. Buteyko, kommen wir gleich drauf, wer das ist, um was es da geht. Aber dieses Thema der Atmung ist dann doch immer noch präsent. Ja, ihr wisst ja, die Atmung an sich ist so essentiell wichtig für den Menschen, dass wir uns da keine Gedanken drüber machen, unser Körper das komplett automatisch macht. Und deswegen atmen viele auch vielleicht manchmal nicht richtig oder nicht effizient genug. Und was das eigentlich auch mit Performance zu tun hat, darum geht es in der heutigen Folge. Ich würde sagen, jetzt kommt mein Intro und dann starten wir direkt rein. Also, viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen bei Schneller werden, deinem Lauf- und Marathon-Podcast. Hier dreht sich alles ums Laufen. Smarter trainieren, stärker werden und dranbleiben, wenn's mal hart wird. Egal, ob du gerade deine ersten Kilometer sammelst oder auf den nächsten Marathon hintrainierst. Hier bekommst du jede Woche neue Impulse, Motivation und echtes Know-how für dein Lauftraining. Also, schnür die Schuhe, dreh die Lautstärke auf und lass uns gemeinsam schneller werden.
Ja, starten wir rein. Also unsere Atmung bedeutet letztendlich einfach viel mehr als eben nur Sauerstoff aufnehmen. Ja, es ist im Prinzip die Art und Weise, wie du atmest, beeinflusst letztendlich deine Leistungsfähigkeit, deine Regeneration, dein Nervensystem, deinen Puls, deine Schlafqualität, deine Stressresistenz und möglicherweise sogar deine Gesundheit. Gerade im Ausdauersport konzentrieren wir uns ja häufig auf Trainingspläne, auf Herzfrequenzen, auf VO2 Max, auf Schwellenwerte. Aber was wäre, wenn ein Teil deiner Leistungsfähigkeit bereits in unserem Atem verborgen liegt? Ja? Und heute sprechen wir über verschiedene Punkte. Wir sprechen über die Nasenatmung gegenübergestellt der Mundatmung. Dann sprechen wir über die Buteyko-Methode. Dann sprechen wir über den sogenannten CP-Wert. Dann sprechen wir über die CO2-Toleranz. Dann sprechen wir über Atemtraining für Läufer. Und auch so ein bisschen, was Erkrankungen damit zu tun hat, ne? Oder was Erkrankungen wie Asthma oder Schlafprobleme mit der Atmung zu tun haben. Und wie du im Prinzip deine Atmung praktisch in dein Lauftraining integrieren kannst. Und warum Atmung so wichtig ist beim Laufen. Ja, also Atmung ist letztendlich die Verbindung zwischen Körper und Geist. Sie ist zwar, also sie ist gleichzeitig im Prinzip automatisch. Ja, also es läuft komplett unbewusst. Aber wir können das Ganze auch bewusst steuerbar machen. Und das ist einzigartig. Ja, also das ist das Einzige, was den ganzen Tag unbewusst stattfindet, was unser Körper automatisch macht. Aber wenn wir uns bewusst damit beschäftigen, können wir es auch manipulieren bzw. verändern. Und das ist total spannend. Ja. Und bei den meisten ist es so, man denkt ja auch oft so, je mehr Luft ich einatme, desto mehr Sauerstoff bekomme ich. Wenn das so einfach wäre, ja, dann würde uns vieles leichter fallen. Aber so einfach ist das eigentlich nicht. Ne? Also unser Blut, und ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr so einen Activity-Tracker habt, ja, oder eine Uhr habt, die kann ja mittlerweile auch die Sauerstoffsättigung messen. Das heißt, ihr drückt auf den Knopf, ein paar Sekunden, wird dann über diesen Lichtkegel, über die Haut einfach gesehen, okay, wie ist denn dein Sauerstoffgehalt? Hast du eine gute Sauerstoffsättigung? Oder es gibt ja auch diese Clipper, die man an den Finger macht, ne, oft wenn man irgendwie im Krankenhaus ist oder man macht einfach so ein paar Routineuntersuchungen, dann kriegt man in der Regel so einen Clip dran und dann guckt man einfach, wie verhält sich oder wie ist die Sauerstoffsättigung? Und normalerweise ist es so, dass unser Blut bereits in Ruhe, wenn wir nichts machen, nahezu vollständig mit Sauerstoff gesättigt ist. Also die entscheidende Frage lautet daher nicht, wie viel Sauerstoff nehme ich auf, sondern wie gut gelangt dieser Sauerstoff tatsächlich in die Muskulatur? Ja, das ist die viel wichtigere Frage. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Begriff ins Spiel und das ist Kohlendioxid, also CO2. Und dieses Kohlendioxid, da verbinden ganz viele natürlich irgendwie mit etwas Negativem, ja. Aber tatsächlich erfüllt CO2 zahlreiche wichtige Faktoren in unserem Körper. Unter anderem beeinflusst es die Freisetzung von Sauerstoff aus dem Blut in die arbeitende Muskulatur. Und dieses Prinzip wird als Bohreffekt bezeichnet. Das bedeutet, ein gewisser CO2-Spiegel ist immer notwendig, damit Sauerstoff effizient an die Zelle abgegeben werden kann oder an die Zelle abgegeben werden kann, ja. Und wenn wir dauerhaft zu viel atmen, also eine chronische Hyperventilation, dann sinkt letztendlich der CO2-Spiegel und die Folge, obwohl wir eigentlich genug Sauerstoff im Blut haben, wird dieser aber nicht oder wird dieser möglicherweise schlechter im Gewebe genutzt. Und das könnte erklären, warum Menschen trotz viel Atmen das Gefühl haben, nicht genug Luft zu bekommen. Und das ist total spannend. Ich habe es ja auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erzählt, wenn wir in diese Hyperventilation kommen oder wenn ihr schon mal Menschen gesehen habt, die irgendwie gestresst sind oder in, ja, ins Hyperventilieren reinkommen und die ganz schnell atmen, dann verengen sich dadurch die Blutgefäße. Ja, das heißt im Prinzip, wenn wir zu wenig CO2 im Körper haben, dann verengen sich die Blutgefäße und der Sauerstoff kommt nicht mehr da an, wo er gebraucht wird, am Gehirn oder generell auch in anderen Bereichen. Und dann wird einem schwarz vor Augen und dann fällt man um. Und dann lässt man ja in der Regel so jemanden dann in die Tüte atmen, damit der das abgegebene CO2, was er durch diese Hyperventilation los wird, durch diese Tütenatmung letztendlich das ausgeatmete CO2 wieder aufnimmt. Ja? Und wenn wir das CO2 halt eben wieder aufnehmen und dieses Verhältnis von Sauerstoff und CO2 wieder gegeben ist, dann erweitern sich wieder die Blutgefäße und der Sauerstoff kommt auch wieder da an, wo er gebraucht wird, nämlich am Gehirn. Ja? Und man beruhigt sich dann. Und das Spannende ist, diese Atmung hängt so stark auch mit unseren Emotionen zusammen. Das heißt, wenn du panische Angst hast, ja, was passiert mit unserer Atmung? Entweder hält sie an, weil der Atem stockt, oder du fängst auch viel schneller zu atmen. Du brichst in so eine Panik aus. Das heißt, über unsere Sinneskanäle, unsere 5 Stück, hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen, kommt ein Reiz von außen. Und dieser Reiz, ihr wisst, ne, ist mit dem Alarmzentrum, mit der Amygdala gekoppelt. Das bedeutet, diese Situation wird jetzt erstmal von dir bewertet. Also wenn du ein bestimmtes Geräusch hörst, bewertest du dieses Geräusch. Findest du das als Bedrohung oder ist es ein cooles Geräusch? Wenn du jetzt deine Lieblingsmusik hörst, findest du es super. Aber wenn du da jetzt gegen irgendwas anderes hörst, was man vielleicht auch nicht häufig hörst, ich erinnere mich da noch sehr gut dran, war ich spazieren und bin ganz normal unterwegs gewesen. Auf einmal gab es einen richtigen Knall. Und man erschreckt sich und dieses Geräusch, es sind einfach zwei Autos ineinander gefahren. Und dieses Geräusch, wenn zwei Autos sich treffen oder ineinander fahren, dieses Geräusch ist ganz speziell. Und das hört man nicht so oft im Alltag. Und schon wird diese Situation in Anführungszeichen als Bedrohung wahrgenommen. Unser Körper reagiert darauf und reagiert dann immer mit der Atmung. Das heißt, Schock. Was war das? Und dann hält man den Atem an und dann bewertet man die Situation und dann schafft man es vielleicht, das System wieder zu beruhigen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ne? Also einmal läuft das komplett autonom ab, also automatisch. Aber wenn wir es kontrollieren können und bewusst versuchen, gegen diese Emotion zu arbeiten, oder wenn wir sagen, okay, wir atmen jetzt einfach mal deutlich länger aus, als wir einatmen, dann können wir die Situation beruhigen, obwohl die Situation in Anführungszeichen immer noch für uns eine stressige ist. Ja, wenn wir also die Qualität haben, unsere Atmung so krass zu beeinflussen, dann können wir damit besser umgehen. Ne? Oder wenn man sich manchmal fragt, warum reagieren wir denn auf bestimmte Dinge und wir werden dann lauter oder wir werden vielleicht in Anführungszeichen sagen vielleicht Dinge, die wir gar nicht sagen wollten. Und andere bleiben dann einfach total kühl und denken, das kann doch nicht sein. Wie kann der denn jetzt in dieser Situation so ruhig bleiben? Ne? Vielleicht ist das eine Person, die sagt, okay, ich atme erstmal locker durch. Ja, ich atme länger aus, als ich einatme. Ich versuche die Situation zu beruhigen und gibt diesen Emotionen über die Atmung nicht diesen Raum, die er vielleicht sonst einnehmen würde. Ja, die Atmung ist mega spannend. Ja, das ist unfassbar. So, und wenn wir halt eben in Situationen kommen, wo unser Alarmsystem angeht, dann reagiert als erstes im Prinzip unser Atem darauf. Und heutzutage ist es tatsächlich so, dass wir generell alle zu viel atmen. Also wenn man mal guckt, woher wir kommen, sind wir mittlerweile in einer chronischen Überatmung. Und jetzt kommen wir zu Buteyko. Also Buteyko war ein ukrainischer Arzt und Wissenschaftler. Und nach ihm ist die Buteyko-Methode benannt worden. Das ist die bekannte Atemtherapie. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und Buteyko war überzeugt, dass viele moderne Zivilisationskrankheiten wie Asthma, Bluthochdruck oder Schlafstörung durch chronisches Überatmen, also eine Hyperventilation, entstanden sind. Und wie kam das zustande? Also die Entdeckung hat er gemacht während seines Medizinstudiums. Ja? Er hat dann einfach Menschen beobachtet, die sehr schwer krank waren. Und schwer erkrankte Menschen atmen oft schneller, tiefer und vor allen Dingen atmen die durch den Mund. So, und er selber litt selbst unter lebensbedrohlichen Bluthochdruck und fand dann heraus, dass er seine eigenen Beschwerden lindern konnte, indem er seine Atmung bewusst verlangsamte und dann reduzierte. Ja, das war im Prinzip seine Entdeckung, die er gemacht hat. Ja, und nach dieser Buteyko-Methode leiden einfach in Anführungszeichen viele Menschen an einer Form der chronischen Überatmung. Und so typische Merkmale, wenn das vorliegt, das sind zum Beispiel so häufiges Seufzen, wenn das einer macht. Dann tatsächlich Mundatmung. Dann eine schnelle Brustatmung. Dann auch vor allen Dingen eine hörbare Atmung. Ja, also wenn du vielleicht mal im Bett irgendwie und hast geschlafen und hast mal neben irgendwem geschlafen und hast dich dann gefragt, hä? Lebt derjenige eigentlich noch neben mir? Ist der noch wach? Ich höre den überhaupt nicht atmen. Der ist ja so leise, wie der atmet. Dagegen hast du vielleicht deinen Partner, der mit im Bett liegt und du denkst so, ja, das wäre mal schön, wenn der mal geräuschlos atmen würde. Der sägt hier nachts Bäume. Der hat immer den Mund offen. Der schnarcht auch noch, ja. Und so eine hörbare Atmung, ja, ist auch eine Form von, ich sag mal, so einer von zu viel Atemzüge pro Minute. Auch das kann man ja mittlerweile über ganz viele Gadgets auch messen, ne, wo man sagt, wie war deine Nacht, wie war dein Schlaf und wie war denn deine Atemfrequenz? Ja, also die kann man sich ja auch anzeigen lassen. Hast du 8 Atemzüge pro Minute gemacht? Hast du 12? Hast du 13? Und heutzutage ist man einfach macht man sehr, sehr viele Atemzüge, was man früher weniger hatte. Und Menschen, die tatsächlich, ja, Asthma haben oder generell vielleicht eine etwas schwerere Krankheit haben, die atmen in der Regel deutlich häufiger und dann tatsächlich auch über den Mund. Was kann man noch? Was noch zu typische Merkmale? So häufiges Gähnen. So ein Gefühl von so Atemnot ab und an mal. Und vor allen Dingen auch so ein trockener Mund morgens, wenn man aufsteht. Daran kann man das auch oft erkennen. Wenn du morgens also aufstehst und merkst, boah, irgendwie ist mein Mund total trocken, kann es daran gelegen haben, dass du nachts einfach mit offenem Mund geschlafen hast und deine Atmung über den Mund gemacht hast. Und die meisten atmen einfach zu schnell, zu tief oder zu häufig. Ja, und das passiert natürlich dann auch wieder unbewusst. Und so eine chronische Überatmung kann dann auch mit Beschwerden in Verbindung gebracht werden, wie zum Beispiel, dass man permanent müde ist oder dass man generell Schlafprobleme hat oder dass man sich nicht konzentrieren kann, also Konzentrationsprobleme. Man ist vielleicht nicht mehr so stressanfällig oder man ist stressanfälliger, ja, wo man sagt, oh, da fahre ich direkt aus der Hose, ja. Also man hat nicht mehr diese Schwelle, wo man sagt, okay, ich bin jetzt noch, da können ein paar Reize von außen auf mich einprasseln und ich bewahre die Ruhe. Bei solchen Menschen ist dann häufig das Fass direkt übergelaufen. Und vor allen Dingen auch generell verminderte Belastbarkeit. Und gerade auch Sportler nehmen dieses Muster auch häufig mit ins Training. Und wer bereits im Alltag einfach ineffizient atmet, der wird einfach unter Belastung einfach, ja, häufiger noch stärker atmen, ja. Und dann passiert es relativ schnell, dass wir auch beim Intervalltraining oder beim Laufen, bei unserem langen Dauerlauf, einfach zu schnell atmen und wir dann eigentlich das Gefühl haben, ja, warum ist denn das jetzt so? Das ist doch ein langsamer Dauerlauf, aber irgendwie wird meine Herzfrequenz von Minute zu Minute geht die höher und nach hinten raus steigt die auch, ja. Das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass du halt eben beim Laufen zu oft oder zu lange den Mund benutzt und das Ganze nicht über die Nase machst. Und eine Frage, die bekomme ich auch immer wieder gestellt. Alex, worauf kommt es denn jetzt an? Wie sollte ich denn eigentlich beim Laufen atmen? Ich habe mal gelesen, ich soll 2 Schritte einatmen, 2 Schritte ausatmen. Ich soll über die Nase ein, über den Mund ausatmen. Ich soll nur über den Mund atmen. Ich soll nur über die Nase atmen. Und es gibt im Prinzip, ja doch, es gibt schon eine klare Antwort. Also, es kommt eigentlich darauf an, ja, und wenn wir die Nase benutzen, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dann haben wir einfach viele Vorteile. Erstens, wenn wir die Nase benutzen, filtert, ja, über die Nase wird die Luft gefiltert und wir haben im Prinzip, ja, kommt im Prinzip saubere Luft über unsere Nase, ja, letztendlich da an, wo es dann gebraucht wird in unseren Lungen. Wenn wir das Ganze über den Mund machen, kommt alles ungefiltert rein und wir nehmen alle Bakterien, Viren oder sonstige Dinge wie Staub oder so einfach direkt auf und es landet direkt in der Lunge. Ne, das ist schon mal der erste große Vorteil. Der zweite Vorteil ist einfach, dass wenn wir über die Nase atmen, dass die Luft erwärmt wird. Ja, und einfach dann, wenn wir jetzt zum Beispiel im Winter unterwegs sind und es ist sehr kalt draußen und ich über die Nase atme, dann wird die Luft erwärmt und die warme Luft kommt letztendlich so in der richtigen Temperatur da an, dass wir halt eben auch da über die Lunge das Ganze besser aufnehmen können. Wenn wir dagegen im Winter über den Mund atmen, ist es erstens total kalt, ja, es ist total unangenehm und ja, die Bronchien werden einfach krass gereizt, weil einfach die kalte Luft direkt da an dieser Stelle ankommt. Was ist auch noch wichtig, über die Nase wird das Ganze auch so ein bisschen befeuchtet. Ja, auch das ist deutlich angenehmer, als wenn du über den Mund atmest, wo man sagt, okay, dann hat man vielleicht auch dann über einen gewissen Zeitraum dann auch einen sehr trockenen Mund. Und vor allen Dingen, was sehr wichtig ist, dass wenn wir die Nase benutzen, wird Stickstoffmonoxid in den Nasennebenhöhlen produziert. Und was passiert dann, wenn dieses Stickstoffmonoxid gebildet wird? Es erweitert unsere Blutgefäße und verbessert somit auch die Sauerstoffaufnahme. Das heißt, wenn unsere Blutgefäße sich erweitern, kann natürlich auch mehr Blut letztendlich beziehungsweise mehr Sauerstoff durch geweitete Gefäße dahin, wo es gebraucht wird. Ja, auch das ist ein extrem großer Vorteil. Und die Nasenatmung verlangsamt letztendlich auch die Atmung komplett automatisch. Das heißt, wenn wir über den Mund atmen, geht das relativ schnell, aber wenn wir versuchen, über die Nase zu atmen, kann man das versuchen auch zu schnell, also auch schnell machen, aber über die Nase ist, atmet man, ich sag mal, viel ruhiger, viel kontrollierter und man kann auch mehr in die Tiefe auch atmen. Und deswegen empfiehlt sich für lockere Dauerläufe letztendlich die Nase zu benutzen. Und bei so einem lockeren Dauerlauf zwingt die Nase dich letztendlich auch dazu, die Intensität niedrig zu halten. Wenn du deinen langsamen Dauerlauf machst und du sagst, ja, heute 6er Pace ist mein langsamer Dauerlauf oder Puls 135, da laufe ich jetzt, und du wirst dann irgendwie so ein bisschen schneller. Und du merkst dann, wenn du die Nase benutzt, oh, jetzt wird es aber ein bisschen Intensität rausnehmen, weil sonst möchte ich den Mund benutzen. Und gerade so dieser langsame Dauerlauf, wenn du da die Nase benutzt, hilft es eigentlich, genau im richtigen Tempo unterwegs zu sein. Weil bei diesem langsamen Dauerlauf sollte ja letztendlich auch genug Sauerstoff da sein, um guten Fettstoffwechsel zu trainieren oder auch in der Fettverbrennung zu sein. Und das funktioniert halt eben auch laufen ohne zu schnaufen. Da kommt dieser Begriff ja auch wieder her. Und dann benutze ich nur die Nase. Und das kann ein großer Vorteil sein, letztendlich für das gesamte System, für dein Herz-Kreislauf-System, für deine Lunge, für dein Grundlagentraining, als wenn du in dem Fall dann den Mund benutzt. Und wenn du das bisher jetzt noch nicht gemacht hast, wenn du sagst, ja, ich habe da eigentlich noch nie drauf geachtet, ich laufe halt irgendwie, dann wäre es auf jeden Fall mal ein Versuch wert, das Ganze auszuprobieren. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass es unterschiedliche Nasen gibt. Es gibt lange Nasen, es gibt kleine Nasen, es gibt enge Nasenlöcher, es gibt breite Nasenlöcher. Und jeder empfindet das natürlich auch ein bisschen anders. Wenn du das noch nie gemacht hast und du vielleicht Allergien hast oder wenn du weißt, ja, die Nase läuft sowieso die ganze Zeit, wenn ich jetzt nur die Nase benutze, dann kommt da eigentlich kaum Luft rein. Ist zum Beispiel, hab das Problem, wenn die Intensität ein bisschen schneller wird oder anstrengender und ich dann trotzdem versuche, die Nasenatmung aufrecht zu erhalten, dann ziehen sich meine Nasenflügel immer so stark zusammen, dass keine Luft mehr reingeht. Und dann arbeite ich ja mit so einem Nasenclip, das habe ich auch schon mal erzählt, ne, der einfach die Nasenlöcher einfach weit hält. Oder es gibt halt eben auch gute Pflaster, die so einen verstärkten Bogen in diesem Pflaster verarbeitet haben, dass die Nasenlöcher weiterhin aufgezogen werden. Und dann kann man auch, ich sag mal, kräftiger über die Nase einatmen, ohne dass sich die Nasenflügel zusammenziehen. Und dann ja empfindet man das als deutlich angenehmer, weil mit jedem Atemzug, den du machst, wenn es dann irgendwie anstrengender wird und du versuchst, über die Nase zu atmen und diese Nasenflügel ziehen sich zu, dann hat man erst das Gefühl, boah, ich bekomme gar keine Luft mehr, wenn ich jetzt nur die Nase benutze. Und dann fängt man an, wieder den Mund mit zur Hilfe zu nehmen. Und dann macht man wieder überwiegend die Mundatmung. Also wenn du weißt, ich kann das aktuell nicht so gut aufgrund von vielleicht Pollen oder Allergie oder wie auch immer, und gibt aber auch Momente, wo du sagst, jetzt könnte ich es eigentlich mal ausprobieren und du merkst dann, irgendwie geht das nicht so gut mit meiner Nase, kann man halt eben auch nochmal, ja, so ein bisschen Unterstützung zunehmen, indem man halt eben mit so einem Nasenclip oder mit so einem Nasenpflaster eben arbeitet. Ist jetzt die Mundatmung schlecht? Die Frage kann man auch gut beantworten. Nein, generell ist die Mundatmung jetzt nicht schlecht. Warum? Weil je höher deine Intensität ist, desto eher darf man sagen, darfst du auch den Mund benutzen. Das ist völlig normal. Weil im Wettkampf oder bei intensiven Intervallen wird der Körper irgendwann zusätzliche Ventilation benötigen. Ja, das heißt, dann ist die Mundatmung kein Problem. Aber das Ziel sollte nicht sein, immer nur durch die Nase zu atmen, sondern halt eben bewusst das Ganze gut zu steuern. Sondern du solltest so viel wie sinnvoll ist über die Nase atmen und jederzeit die Kontrolle über die Atmung behalten. Ich mache das zum Beispiel gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel Intervalle mache und ich laufe jetzt Schwellenintervalle und im ersten Intervall, im Schwellenintervall schaffe ich reine Nasenatmung. Im zweiten Schwellenintervall merke ich schon, Nase kommt so nicht mehr so gut hinterher, ich versuche es aber trotzdem noch Und mein Ziel ist es dann, innerhalb der Pause so schnell wie möglich auf reine Nasenatmung überzugehen, um das System wieder zu beruhigen. Weil wenn du nach so einer harten Session, die du gelaufen bist, auch nach einem VO2 Max Lauf, also ich sag mal 10 mal 200 Meter, das Herz pumpt richtig, du atmest richtig stark über den Mund und dann kommt eine Pause von 30 bis 90 Sekunden, dann versuchen kurz einmal zu atmen, ganz normal nach der Belastung, vielleicht auch noch den Mund und dann bewusst zu sagen, okay, jetzt mache ich tiefe Atemzüge tief über die Nase ein und lange und tief wieder über die Nase aus, ja, um das System letztendlich dazu zwingen, dass dieser CO2-Wert einfach besser im Körper ist, um damit das, den Sauerstoff besser zu den Zellen zu bringen. Ja, also deswegen, wenn du Intervalle machst, nutze einfach die Pause dazu, um schnell in die Erholung zu kommen und die Nase zu benutzen, um dich schneller zu regenerieren. Jetzt gucken wir uns einfach mal die Buteyko-Methode an und der CP-Wert. Was ist das eigentlich? Also ich habe gerade eben schon gesagt, ne, die Buteyko-Methode wurde eben von dem ukrainischen Arzt Buteyko entwickelt und ein zentrales Element war die sogenannte Kontrollpause. Kontrollpause oder auch umgangssprachlich der CP-Wert. Und dieser CP-Wert dient eigentlich als einfacher Marker für diese CO2-Toleranz. Und das kannst du auch selber durchführen. Das ist eigentlich ein cooler Test, um mal zu sehen, wie sieht es eigentlich mit deiner CO2-Toleranz aus. Das heißt, wie funktioniert das Ganze? Du kannst dich hinsetzen und erstmal entspannt. Ja, also du setzt dich erstmal hin, bleibst eine Minute mal kurz sitzen und dann machst du ein normales Einatmen, ja, und auch ein normales Ausatmen. Und dann wird es eigentlich interessant. Nach einer normalen Ausatmung hältst du die Luft an. Das heißt, du atmest normal ein, du atmest normal aus. Nicht bewusst lange, sondern ein normaler Atemzug. Ja, also normal ein und aus. Und wenn du ausgeatmet hast, dann hältst du mal die Luft an und stoppst die Zeit. Und dabei ist es wichtig, es geht hier nicht darum, maximal die Luft anzuhalten, sondern wenn du merkst, der erste deutliche Impuls kommt, wo du gerne wieder atmen möchtest, drückst du auf Stopp und fängst wieder an, normal zu atmen. Das heißt, du atmest aus, drückst deinen Stopp und dann hältst du die Luft an, bis du merkst, oh, eigentlich würde ich jetzt gerne den ersten Atemzug wieder machen, weil es vielleicht sich nicht gut anfühlt. Und diese Zeit schreibst du dir auf oder die schaust du dir an. Und jetzt gibt es so grobe Orientierung, wo man sich damit bewegt. Das heißt, wenn du das gemacht hast, wenn du unter 10 Sekunden bist, dann hast du eine deutliche Einschränkung deiner Atemökonomie. Wenn du dagegen irgendwo zwischen 10 bis 20 Sekunden bist, ist das Ganze auf jeden Fall verbesserungsfähig. Von einer, ich sag mal, soliden Grundbasis sprechen wir, wenn du 20 bis 30 Sekunden die Luft anhalten kannst. Wirklich gut unterwegs bist du ja zwischen 30 und 40 Sekunden. Und wenn du sogar über 40 Sekunden schaffst, dann hast du eine sehr gute Atemeffizienz. Ja. Viele beobachten, dass dieser Kontrollwert über Wochen letztendlich sich verbessern kann, wenn man das Ganze regelmäßig trainiert. Und was verbessert sich dann? Letztendlich verbessert sich dann dein subjektives Wohlbefinden, deine Belastbarkeit verbessert sich. Und vor allen Dingen verbessert sich die Nasenatmung beim Sport. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Test, um einfach mal festzustellen, wo stehe ich denn jetzt gerade? Und weil es mich interessiert, schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr diesen Test gemacht habt. Den könnt ihr natürlich jederzeit machen. Also wenn ihr auch den Podcast hört und denkt so, ach komm, ich mach das jetzt mal kurz, könnt ihr das machen. Oder auch ein sehr guter Wert ist, wenn ihr das morgens nach dem Aufstehen macht. Ja, unmittelbar nach dem Aufstehen einfach mal testen, wie lange kann ich die Luft anhalten nach dem letzten Atemzug, bis der erste Impuls kommt. Dann seht ihr, okay, wie sieht es einfach ja, um eure ja, Atemökonomie aus. Ja, und Buteyko wollte eigentlich damals mit dieser Atemtherapie, mit dem Atemtraining, wollte er einfach dazu beitragen. Und da ging es explizit um das Thema Asthma oder bei Asthma-Patienten, dass er durch diese Methode, dass man halt eben weniger Atemzüge oder dass man generell seine Atmung verbessert mit Atemtraining, dass letztendlich damit die Symptome reduzieren kann, die Lebensqualität verbessern kann und teilweise den Bedarf an ja, Medikamenten senken kann. Wichtig ist, Medikamente sollte man einfach jetzt, wenn man auch in diesem Bereich ist, nicht einfach so absetzen. Das war alles kontrolliert. Aber diese Atemmethode hat eben dazu beigetragen, dass halt eben sich bestimmte Dinge oder Parameter verbessert haben. Und das ist ja für viele so gar nicht greifbar, wenn man sagt, ja komm, lass uns mal ein bisschen Atemtraining machen. Das ist ja, klingt ja irgendwie so, ja okay, macht ja wenig Sinn. Warum, was bringt mir das denn eigentlich? Aber der Atem ist halt eben einfach so essentiell wichtig, dass man da wirklich viele, ja, Dinge mit tun kann, um einfach seine Qualität zu verbessern. Und gerade auch so dieses Thema Schlafen und auch Schnarchen, ja, das ist ja so weltweit verbreitet. Ich weiß gar nicht, wie die Zahlen dazu aussehen, wie viele Menschen eigentlich schnarchen oder nachts letztendlich über den Mund atmen. Und das sind einfach die Folgen dann von so einer Mundatmung, dass du halt eben diesen trockenen Mund hast, dass du anfängst zu schnarchen, dass dein Schlaf schlechter wird, dass deine Regeneration total schlecht ist. Und gerade für Sportler ist das auch extrem wichtig, dass man halt eben auch einen guten Schlaf hat, ja. Und wenn man natürlich das über so, ich sag mal, so banale Dinge wie die falsche Atmung eben, ja, seinen Schlaf damit ruiniert, dann gibt es halt eben Punkte, die man angehen kann, um halt das zu optimieren. Dann natürlich das, was ich auch gesagt habe, ne, jede Emotion, also Angst und Panik, ne, also Menschen mit, die öfters in Panik verfallen oder Angststörungen haben, die hyperventilieren oft, ne, oder die emotional so aufgeladen sind, dass sie, ja, so eine befürchtete Konsequenz für irgendwas haben, in Panik verfallen und dann halt eben, ja, und dann sind so typische Beschwerden wie Herzrasen, Schwindel, Brustenge, es fängt an zu kribbeln oder man hat auch eine Luftnot. Und das ist ja auch dieses, mal in Anführungszeichen, Phänomen, was diese Wim Hof Atemtechnik auch irgendwo auslöst, dass wenn man sehr schnell und stark intensiv atmet, dann fangen ja auch an, irgendwann die Hände zu kribbeln, wenn man das so macht, wie es vorgesehen ist. Das ist eigentlich nicht, weil dann der Körper besser mit Sauerstoff geflutet wird, sondern eigentlich nur dadurch, dass wir halt einen CO2-Mangel haben, die Gefäße sich verengern und dadurch halt eben die Hände anfangen zu kribbeln. Und danach gilt es halt eben über dieses Atemanhalten, wieder diese CO2-Toleranz im Körper anzusammeln, dass man dann letztendlich nachher damit auch im Prinzip seine Stressresistenz mit trainiert, ja, indem du halt eben Sympathikus und Parasympathikus versuchst, gegenseitig letztendlich sich auszuspielen. Ja, und auch gerade bei Stress, ja, oder Bluthochdruck generell, und das ist ja auch immer das, was ich auch immer öfters schon mal sage, ne, dass wenn wir irgendwie Stress haben und wir vielleicht auch aufgeregt sind, haben wir die Möglichkeit eben über die Atmung, wenn wir halt eben länger ausatmen, als wir einatmen, schaffen wir es damit halt eben den Parasympathikus zu aktivieren und dadurch können wir halt eben die Herzfrequenz beeinflussen, unsere Stressreaktion beeinflussen, möglicherweise dann dadurch auch den Blutdruck, weil wir eben, ja, das ganze System positiv und auf Regeneration polen können, was letztendlich dazu führt, dass wir halt eben nicht permanent in dieser Anspannung sind. Ja, das ist auch noch ganz wichtig. Ja, und wie können wir jetzt letztendlich dieses Atemtraining als Werkzeug nutzen? Es gibt so ein paar Dinge, die ich total gerne mache. Also gerade auch vor so einem Wettkampf, wenn man merkt, man ist total aufgeregt, hilft es mir immer, nochmal auf die Atmung zu gehen. Ja, wenn ich weiß, okay, du bist so, es kommt ja irgendwann der Punkt, wo du sagst, ah, vielleicht ist es einen Tag vorher, vielleicht ist es eine halbe Stunde vorm Rennen, vielleicht ist es auch morgens nach dem Aufstehen oder vielleicht hast du auch schon 3 Tage damit zu tun, wenn du denkst, ah. Und das ist ja immer diese Erwartungshaltung an diesen Wettkampf. Du hast ja immer vielleicht auch eine befürchtete Konsequenz, was nicht passiert. Und irgendwas hindert dich ja daran, dass du irgendwie locker an die Sache rangehen kannst. Wenn du dich aber bewusst hinsetzt und einfach, was ich eben gesagt habe, länger ausatmen, als du einatmest, und dir, während du das tust, auch nochmal vielleicht visuelle Gedanken machst, wo du so den innerlichen Film vor dir abspielst, wie du diesen Wettkampf positiv abgeschlossen hast. Ja, also der darf vollendet sein in deiner Vorstellung. Du siehst dich im Prinzip, wie du es geschafft hast. Plus beruhigende Atmung. Dann hilfst du deinem Gehirn dabei, das positiv zu verarbeiten. Natürlich solltest du das jetzt nicht in Anführungszeichen so tiefenentspannt machen, dass du dann da völlig schwerelos am Start stehst und denkst, ja, das ist alles so schön und ich guck mal, das nicht, aber es kann tatsächlich helfen, dass du halt eben über die Atmung kurz vor dem Start auch nochmal sagst, atme nochmal länger aus als ein, beruhig das System. Du kannst ja auch vielleicht noch den rechten oder linken Oberschenkel so abwechselnd abklopfen. Ne, auch das aktiviert nochmal rechte und linke Gehirnhälfte. Und dann bist du eigentlich gut vorbereitet. Ne? Also länger ausatmen als ein. Dann immer bei einfachen Läufen versuchen, ausschließlich die Nase zu benutzen. Ne, wir sollten so 70-80% ja locker trainieren, da gerne die Nase benutzen. Und wenn du merkst, du hast Probleme mit der Nase, probier mal so einen Nasenclip oder vielleicht auch mit einem Pflaster, dass die Nase einfach offen bleibt und man das Gefühl hat, ah, ich kann gut über die Nase einatmen. Dann, was ist noch eine Möglichkeit? Das heißt, um diesen CP-Wert, um diese, ich sag mal, CO2-Toleranz zu verbessern, kann man auch einen verkürzten Atem machen. Das heißt, man macht bewusst, ja, man hält so bewusst ein bisschen den Atem auch an. Also das heißt, du atmest vielleicht 4 Sekunden ein, du atmest dann 4-5 Sekunden aus und dann hältst du kurz den Atem an und dann atmest du wieder 4 Sekunden ein, 4 Sekunden aus, wartest wieder, hältst, sodass du bewusst innerhalb einer Minute weniger atmest als das, was du in deinem Alltag sonst tust, was du sowieso unbewusst tust. Aber Ziel ist es immer, weniger Atemzüge pro Minute zu schaffen, ja, um einfach mit weniger, ja, auch auszukommen, um letztendlich diese CO2-Toleranz im Körper zu trainieren. Was ich auch total gerne mache, ist Air-Hunger-Drills, also so ein Lufthunger, gerne auch bei Übungen. Das heißt, was ich mache, ich schon mal gerne, das heißt, ich mache Kniebeugen, ich mache es im Prinzip auch so, ich atme ein, ich atme aus, dann halte ich wie bei dem CP-Test den Atem an und dann mache ich Kniebeuge, ja, ohne Gewicht. Ich gehe einfach runter, hoch und zähle die ganze Zeit zügige Kniebeuge, bis ich merke, oh, jetzt will mein Körper wieder letztendlich Sauerstoff haben. Wieder einatmen, kurze Pause, Atem beruhigt sich, bis du merkst, okay, jetzt fühlt es sich wieder gut an, dann dasselbe nochmal, ja, wieder Kniebeugen oder Liegestütz, du kannst auch andere Übungen machen, auch dann wieder, ja, danach wieder Atem beruhigen. Das könnte man auch beim Spazierengehen machen. Das heißt, wenn du spazieren gehst, alle 20 Schritte hältst du den Atem an, dann läufst du wieder 20 Schritte ohne zu atmen, dann atmest du wieder ein. Ja, das sind die klassischen Air-Hunger-Drills, um letztendlich die CO2-Toleranz zu trainieren. Und zu guter Letzt, das habe ich gerade eben schon mal gesagt, nutze die Pause, um dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Natürlich sollst du die Pause nutzen, um dich zu erholen. Aber wenn du den Fokus mal wirklich in der Pause auf deinen Atem lenkst und da versuchst, schnell in die Nasenatmung wiederzukommen, tief einzuatmen über die Nase und das System zu beruhigen, dann wirst du merken, dass du vorher auch dich versucht hast, ja in der Pause zu erholen. Aber wenn du dich bewusst über die Atmung erholst, wirst du dich besser und schneller regenerieren und bist eher bereit wieder für den nächsten Abschnitt, der kommt. Ja, also das ist so im Prinzip nochmal so ein bisschen der Game Changer. Konzentriere dich bei deinem Intervalltraining auf die Pause und versuch da über die Atmung das System wieder zu beruhigen, um dann in die nächste Phase zu gehen. Genau. Das war jetzt nochmal so ein kleiner Auszug aus dem Thema der Atmung, wie wichtig das Ganze ist. Und ich hoffe, ihr konntet nochmal so einen kleinen Teil mitnehmen, auch wenn ich das schon mal erzählt habe. Vielleicht probiert der ein oder andere das mal aus, die Nase zu benutzen. Vielleicht bringt man auch mal so ein bisschen, ja, das Ganze in die Trainingssteuerung mit rein. Und vor allen Dingen, ja, wo ist euer CP-Wert? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, das interessiert mich. Und ja, damit bin ich wieder am Ende angekommen. Ich wünsche euch gute Tage, gute Trainingseinheiten und dann hören wir uns schon wieder in der nächsten Folge. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis bald.